Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938 6284.
Radio Free FM, willkommen zur Plattform. Auch heute Nachmittag wieder eine Sendung, wieder ein neues Thema, spannende Gäste. Aber heute auch der gleiche Name wie gestern. Mein Name ist Michael Trost und heute sprechen wir über klassische Musik, über Kammermusik. Und genau genommen geht es um ein Festival, das hier in Kürze stattfindet. Das ist vom 21. bis 27. September, das Ponte Festival. Und was das ist und was es da geht, auch wer da zu Gast ist, wer da spielt, darüber spreche ich mit meinen zwei Gästen und ehemaligen Radiokollegen. Das sind Bela Samit und David Aschoff. Herzlich willkommen, David. Herzlich willkommen, Bela. Schön, dass ihr nach 2 Jahren, haben wir gerade ausgerechnet, mal wieder bei uns hier im Radio zu hören seid. Diesmal nicht mit der eigenen Sendung, sondern als Gast in der Plattform. Aber auf jeden Fall nochmal herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid.
Guten Tag.
Guten Tag
und danke für die Einladung. Sehr gerne. Und ich hatte das schon eben so gesagt, ihr seid ehemalige Redakteure, ihr seid auch mehr oder weniger mit dem Radio sehr eng verknüpft und verbunden. Trotzdem werden nicht alle Hörer, die jetzt zuhören, die Plattform hören, wissen, wer Bela und wer David ist. Darum würde ich sagen, wie üblich, machen wir eine kurze Vorstellrunde, erzählt ganz kurz in kurzen Zügen was zu euch, wer ihr seid, was ihr macht. Natürlich auch, wie der Bezug zu Radio Free FM ist, was ihr mal hier gemacht habt. Dann auch eben Bezug zur klassischen Musik und einfach in Kürze das, was die Hörer über euch wissen sollten, damit sie einfach im Bilde sind, wer heute gegenübersteht oder sitzt. Ja, mag anfangen.
Ich fange mal an. Also mein Name ist David Aschoff, wie schon gesagt, und ich bin 22 Jahre alt und komme aus Ulm. Ich habe tatsächlich in meinem Schulpraktikum, hatte ich hier mal, in Free FM, und daraufhin war ich dann auch öfter hier und hatte mit dem Bela neben mir die Sendung Pi mal Daumen. Und zusammen mit Janis Pfeiffer habe ich 2019 das Ponte Festival gegründet. Wir sind beide selber Pianisten und ja, das findet jetzt statt und deswegen sind wir hier.
Ich bin Bela. Bela Samit, wie Sie auch schon gesagt haben. Ich
du, bleib beim Du.
Ja, alles klar.
Kannst du mal nichts künstlich aufsetzen.
Ja, das ist angenehmer.
Ja, damit.
Ich bin 21 Jahre alt, studiere mittlerweile Philosophie und Geschichte an der Freien Universität Berlin und habe auch, wie David das schon gesagt hat, die Sendung Pi mal Daumen mit ihm gemeinsam moderiert, die sich mit Themen zu Jugendkultur und allgemein Kultur in Ulm befasst hat. Und jetzt helfe ich David bei der Organisation des Ponte Festivals.
Mhm. Ihr wart auch zusammen ja auf der Schule. Ihr seid ja auch dann schon ehemalige Schulkollegen. Das heißt, ihr kennt doch relativ lange und habt dann ja vor einigen Jahren, ich weiß nicht, 5 oder 6 Jahren, seid ihr dann zu uns auch ins Radio gekommen. Und habt dann, wie lange habt ihr dann eures Pi mal Daumen-Sendung gemacht? Auch 2, 3 Jahre?
Auch so knapp schon? 2 Jahre.
2 Jahre, doch. Mhm. Also schon eine ganze Weile. Und die Hörer, die damals reingehört haben, dann wissen, dass ihr also sehr, sehr klassikaffin seid. Du hast es gerade gesagt, David, dass du mit dem Klavier sehr vertraut bist oder ein guter Klavierspieler bist. Spielst du auch ein Instrument, Bela? Ich weiß es gar nicht.
Ja, ich habe tatsächlich länger Geige gespielt.
Du auch? Ja. Moderator auch? Ja, guck an. Also, dann sprechen wir zumindest, was Geigenspiel angeht, über etwas, wo ich mitreden kann. Ihr habt dann, glaube ich, ja auch, oder David, du zumindest in Ulm, in der Schulzeit noch ein Orchester sogar gegründet, ein kleines klassisches, wenn ich das richtig weiß. Da war doch irgendwie
genau,
sowas, oder?
Genau, ich habe zusammen mit dem jetzigen Dirigenten Philipp Solle die Donauphilharmonie Ulm gegründet vor einigen Jahren, die es auch bis heute noch gibt. Das ist ein Jugendorchester, das sich aus verschiedenen Jugendlichen und als Schülern von verschiedenen Schulen in Ulm zusammensetzt und jedes Jahr 1 bis 2 Mal zusammenkommt, um ein größeres symphonisches Werk aufzuführen.
Mhm. Wie viele Leute haben da mitgemacht? Also war das ein komplettes, ungefähr 80 Mann? Ist mal, glaube ich, ein klassisches Schulorchester? Oder?
Zunächst beim ersten Projekt waren es, glaube ich, 35 oder 40 Leute. Das hat sich dann mit der Zeit vergrößert. Heute sind wir, glaube ich, über sogar 120 Leute und es ist schon relativ groß geworden, wobei man ehrlicherweise sagen muss, dass ich, was die Organisation und so weiter betrifft, nicht mehr so zu 100% involviert bin, sondern dass es jetzt mehr in den Händen von Philipp Solle liegt. Aber trotzdem bin ich Mitgründer und fühle mich auch noch nach wie vor sehr stark mit dem Orchester verbunden und trete auch hin und wieder als Solist auf mit dem Orchester.
Oh ja. Das heißt, du bist, obwohl du jetzt beim Studium weg bist, ich glaube, das haben wir jetzt gar nicht gesagt, du bist auf jeden Fall an der Musikhochschule in...
Ich war in der Musikhochschule in Karlsruhe, studiere jetzt aber in Saarbrücken. Mhm. Auch Klavier.
Auch Klavier, ja. Auf jeden Fall, ihr seid dann beide leider nicht mehr da. Und das ist ja auch der Grund, dass ihr jetzt so nicht mehr im Radio aktiv seid, aber zumindest mal seid mit der Musik dann beide verbunden. Obwohl, naja, gut, ich meine, Geschichte, ja, noch nicht ganz so direkt, aber zumindest irgendwo ihr seid noch weiter irgendwo mit dem Thema vertraut. Also auf jeden Fall, du hast das Orchester gegründet und da sind viele Aktive dann aus verschiedenen Schulen dabei, habe ich verstanden. Also zu den einzelnen Schulorchestern, die es in Ulm von den Schulen gibt, gibt es dann auch noch dieses Orchester, was, wie heißt der, Philipp Solle, hast du gesagt?
Der Philipp Solle, genau.
Solle, ja.
Der das auch dirigiert und Hauptorganisator mittlerweile ist. Mhm. Wir führen das eben zusammen. Das sind verschiedene interessierte Leute auf unterschiedlichstem Niveau, was uns absolut wichtig ist und auch damals schon war. Und man versucht halt mit den Leuten, die da sind, das Maximale rauszuholen. Was bestimmt besonders ist, ist, dass die Organisation auch in Händen von jungen Leuten liegt und somit das Ganze natürlich, sagen wir mal, für die jungen Mitspieler auch einen lockeren Umgang schafft.
Ja, wie kriegen dann diejenigen, die jetzt so musikalisch ohnehin aktiv sind, also mit musikalischer Ausbildung, mit Schulorchester und auch jetzt ein Zusatzorchester, wie kriegt man das so unter einen Hut? Also das ist schon anspruchsvoll dann, oder?
Ach ja, natürlich, aber es macht auch viel Spaß und im Endeffekt, glaube ich, ist es ja auch nichts, was kontinuierlich immer die gleiche Intensität hat an Arbeit, sondern es sind ja oft auch Projekte, die eben zeitbezogen sind, in einem gewissen Zeitraum stattfinden und somit gibt es da gewisse Ballungen im Jahr, wo es dann vielleicht auf der einen Seite mehr und auf der anderen Seite weniger ist, aber im Großen und Ganzen lässt sich das ganz gut miteinander verbinden und ich glaube auch, dass die ganzen Projekte und das, was ich auch studiere, im Endeffekt auch erst möglich gemacht haben, was ich jetzt mache, beispielsweise das Ponte-Festival.
Ja, aha, okay. Ja, also auf jeden Fall, ihr seid beide in der Ulmer Szene, damit auch ganz gut irgendwie zu Hause, Musikszene, kann man sagen. Ponte-Festival haben wir schon gerade dreimal gesagt. Ich habe das gestern das erste Mal, muss ich ja zugeben, gelesen. Ponte, für was steht denn Ponte? Ist jetzt Ponte irgendein Abkürzungsbegriff oder irgendwas, wo mir der klassische Background fehlt? Oder was ist Ponte?
Also Ponte hat zwei Bedeutungen. Also einmal der klassische, also was man vielleicht damit zunächst vermutet, ist Brücke auf Italienisch. Und der Brückengedanke ist uns absolut wichtig. Ich meine, das ist im Endeffekt vielleicht ein bisschen ein einfacher Hintergrund, aber trotzdem führt dieser Begriff doch ganz gut zusammen, was wir eigentlich mit unserem Festival erreichen wollen. Und das ist, Brücken zu schlagen zwischen Menschen, zwischen dem Publikum, den Musikern und aber auch eben unter den Musikern untereinander. Das ist uns ein ganz arg wichtiger Aspekt, dass die in der Woche eben auch hier so ein soziales Gefüge entsteht. Mhm. Und diese Brücken zu schlagen, da dachten wir, das ist eigentlich ein schöner Gedanke und so nennen wir uns dann auch.
Ja.
Und die zweite Bedeutung ist, dass Ponte in der Musiktheorie auch ein Begriff ist. Deswegen dachten wir, das passt doch ganz gut zu einem Musikfestival.
Weil du sagst Musiktheorie, Ponte, was ist dann Ponte dann in der Musiktheorie? Was versteht man da drunter? So ganz grob, wenn es verständlich irgendwie.
Also es gibt Monte, Fonte und Ponte.
Aha.
Und das sind Begriffe aus der Musiktheorie, aus der Analyse. Und damit beschreibt man eben verschiedene Arten der Übergänge. Beim Ponte zum Beispiel ist es ein Verharren auf der Dominante. Da gibt's, also das ist dann ein bisschen, geht dann mehr in die Musiktheorie, aber das sind auf jeden Fall Modelle, die zur Analyse von Stücken verwendet werden und momentan im gängigen Fachjargon verwendet werden innerhalb der Musiktheorie.
Mhm. Ja, das heißt, es war eine Idee von euch beiden oder von dir, David, oder wer hat sich dann das ausgedacht? Ich meine, auf die Idee zu kommen, zu sagen, wir gründen ein Festival und laden Leute ein, das ist ja erst schon mal eine Idee, da kommt nicht jeder drauf. Das ist schon
recht außergewöhnlich. Genau, also ich habe das Festival zusammen mit dem Jannis Pfeiffer gegründet. Mhm. Und wir kamen eigentlich beide auf die Idee gleichermaßen, also ehrlich gesagt sind wir aufeinander zugekommen und es stand eigentlich gleich fest, dass wir beide schon mal irgendwie im Hinterkopf sowas geplant hatten, sowas zu machen und dann hat sich das eigentlich so ergeben.
Aha. Ja. Dass wir den Jannis heißt er auch noch einordnen, ich kenne ihn persönlich nicht.
Jannis Pfeiffer ist selber auch Pianist, Ulmer Pianist, hat in Stuttgart studiert jetzt in Saarbrücken und wohnt aber in Ulm und ist mit mir eben, wir sind gut befreundet und so hat sich das dann eben auch mit dem Ponte Festival ergeben, dass wir das zusammen machen.
Ah ja, okay.
Hm. Ja.
Ja. Und du bist Geiger. Du bist jetzt nicht irgendwie, du hast gesagt, du bist ein bisschen der Assistent gerade oder der Unterstützer von den David. Du bist aber nicht dann irgendwie aktiv dabei als Geiger dann, oder?
Nein, tatsächlich nicht. Also ich bin jetzt wirklich nur für die Organisation, also Unterstützung der Organisation des Festivals gekommen extra. Ja. Oh. Und helfe da einfach so ein bisschen an den Stellen, wo ich kann. Im Social-Media-Bereich habe ich jetzt einiges gemacht, aber auch kleinere Tätigkeiten wie Transporte und sowas habe ich übernommen. David und ich sind einfach freundschaftlich verbunden, und ich bin immer an seinen Projekten, also auch schon an der Donauphilharmonie Ulm, nah dran gewesen, habe das mitbekommen. Bei der ersten Ausgabe beim ersten Konzert der Donauphilharmonie habe ich auch mitgewirkt als Geiger noch. Und insofern, bin ich einfach David in der Arbeit und in der Unterstützung verbunden.
Ist das nicht die erste Ausgabe des Ponti-Festivals? Unglaublich, habe ich gelesen, ist die zweite schon, oder? Habe ich das irgendwo
genau, das ist richtig.
In den Unterlagen gesehen? Also ist es nicht Premiere, sondern zweite?
Nein, das ist sozusagen die zweite Auflage des Ponti-Festivals jetzt.
Ja.
Wir hatten jetzt unterm Jahr auch einige andere Projekte geplant, zudem im Rahmen des 250. Jubiläums von Ludwig van Beethoven die Aufführung aller 32 Klaviersonaten im Stadthaus. Das hat sich aber leider, konnte dann nur das erste Konzert stattfinden, weil durch Corona da einige Sachen dazwischen gekommen sind, wie wahrscheinlich den meisten.
Ja.
Und jetzt hatten wir eben vor dem Ponte-Festival noch ein Kooperationsprojekt mit der Griesbad-Galerie in Ulm. Da hatten wir vor allem neue Musik in den Fokus gerückt, sind stark auf Open-Air-Konzepte gegangen, eben um auch in Zeiten von Corona Konzerte adäquat irgendwie umsetzen zu können. Und wollen jetzt aber trotzdem unser Festival machen in einem abgespeckten Rahmen, was vielleicht die Menge der Konzerte anbelangt, aber trotzdem mit höchstem inhaltlichen Anspruch.
Das muss ich mal gerade überlegen. Also bei den Streichern, das ist ja so anders als bei den Bläsern. Die Bläser pusten eifrig in ihr Instrument, wirbeln damit auch Luft irgendwo auf. Ein Streicher, der bewegt natürlich irgendwo eine Saite, die dann schwingen anfängt. In Bezug auf Corona ist jetzt, glaube ich, Kammermusik oder ist jetzt klassisch, also ein Symphonieorchester, unkritischer wahrscheinlich als ein Blasorchester, oder? Beziehungsweise eben in Bezug auf jetzt Genehmigungen und sowas ist wahrscheinlich jetzt eben die Kammermusik und Streichinstrumente unkritischer als Corona, unkritischer als wenn es ein Bläserkreis wäre oder sowas. Oder?
Absolut. Also es ist natürlich ein großer Unterschied zu Blasmusik oder zu Chören beispielsweise, wo die Aerosole nur so durch die Luft geschleudert werden. Das ist jetzt natürlich bei Streichinstrumenten nicht gerade der Fall, aber natürlich müssen auch wir innerhalb des Festivals ganz klar gucken, wie wir das umsetzen, Corona-mäßig, welche Maßnahmen man da ergreifen muss, und ich denke, das ist auch in der Pflicht von uns, auch mit Streichinstrumenten zu sehen, dass das irgendwie gut über die Bühne geht.
Ja, dann muss man natürlich wahrscheinlich jetzt auch Sitzabstände irgendwie dann vergrößern, so dass jeder im Prinzip dann nicht direkt den Nachbarn ins Notenblatt gucken kann, sondern jeder seinen eigenen Notenständer, schätze ich mal, dann hat und die Noten selber guckt und
man versucht bei den Künstlern absolut den maximalen Abstand auch zu schaffen, wobei das natürlich nicht ganz so einfach ist, weil die Kommunikation während des Spielens essentieller Punkt ist.
Oh ja.
Umso größer der Abstand wird, umso schwieriger wird es auch, gemeinsam zu atmen, gemeinsam zu musizieren im Großen und Ganzen. Deswegen ist es natürlich schwierig, aber natürlich auch beim Publikum, wie bei allen anderen Veranstaltungen, müssen wir dann natürlich gucken, dass die Abstände entsprechend eingehalten werden.
Das heißt, es dürfen wahrscheinlich auch nur die Leute mit größerem Abstand sitzen, also die Zuschauer meine ich jetzt, und dann weniger rein, als es ursprünglich und letztes Jahr zum Beispiel dann wahrscheinlich möglich war, oder?
Genau, das ist genau. Also es dürfen weniger rein, die Abstände sind natürlich groß. Es werden maximal 2 Stühle aneinander gestellt, und dieses ganze zum Beispiel diese Kontaktdatenerhebungen und so weiter, das muss natürlich auch alles gemacht werden. Ach,
große Güte, ja. Das heißt im Endeffekt, ohne dass wir schon auf die Details des Programms kommen, da kommen wir gleich drauf dann zu sprechen, das heißt, die Ersten, die da sind, kommen rein, und die anderen, die dann halt nicht mehr aufgrund von Corona rein dürfen, die haben dann halt Pech gehabt, oder?
Genau.
Ist es dann wirklich schnell hinsausen und rechtzeitig da sein und die Plätze belegen, oder muss man vorreservieren?
Es ist tatsächlich so. Wir hatten jetzt an der Kulturnacht auch ein Konzert, da war es auch so, da konnten wir immer maximal 10 Leute Leute in den Konzertraum lassen. Und tatsächlich haben die Leute dann aber auch irgendwie 20 bis teilweise eine Stunde gewartet, bis sie rein konnten. Also die Bereitschaft ist doch irgendwie groß. Umso mehr tut es mir natürlich leid, dass wir auch dieses Jahr sicherlich eventuell bei unseren ganz kleinen Location Leute wieder nach Hause schicken müssen. Aber ich denke, in solchen Zeiten ist es wahrscheinlich einfach nicht anders möglich. Es gibt natürlich dieses Anmeldungskonzept, das man auch machen kann. Aber da wir glücklicherweise außerhalb von unserem Konzert heute recht große Räume haben, wo schon zumindest eine ja einigermaßen große Menschenmenge reinpasst mit Corona-Konzept, denken wir, dass es auch so funktionieren kann.
Ja. Ohnehin, weil du das sagst, wie ist denn eigentlich eure Erfahrung? Ich meine, viele Menschen, auch gerade jüngere Leute, hören heute eher nicht Klassik. Ich glaube, bei jungen Leuten, bei vielen ist Hip-Hop angesagt, Rockmusik angesagt, alles andere als Klassik. Das ist eher eine Minderheit. Wie ist jetzt in Bezug zu eurem Programm? Also wie erlebt das zum einen? Klar, die meisten Instrumentalisten werden auch junge Leute sein, aber wie ist so der Andrang? Kommen jetzt eher die älteren Leute oder gibt es auch durchaus eurer Erfahrung nach auch junge Leute so eurem Alter oder in den 30er, 40ern, die an der Klassik doch auch Interesse haben? Wie ist das heute so? Also ja, wie entwickelt sich das so?
Also ich glaube, dass sich da schon einiges entwickelt hat. Ich denke, dass sich in den letzten Jahren schon eine gewisse Affinität zeigt bei Leuten, die vielleicht bisher nichts mit Klassik zu tun hatten. Und ich glaube, das ist auch dem geschuldet, dass immer mehr und mehr eben auch wie wir danach geguckt wird, wie schafft man denn ein Konzertformat, das vielleicht Barrieren abbauen kann. Ist denn wirklich die Musik als solche das Problem, dass wenige Leute Klassik hören, oder ist nicht vielmehr auch das Drumherum ein Problem? Und deswegen glaube ich, dass das immer mehr wird, und wir hatten auch die Erfahrung gemacht, dass tatsächlich alternative Spielorte, ansprechende Programme und die richtige Atmosphäre doch einige junge Leute und auch Leute, die normalerweise keine Klassik hören, in die Konzertsäle locken kann.
Ja, also es ist keinesfalls so, dass das jetzt nur so die Musik der alten, anfangs zur älteren Generation ist, sondern durchaus auch die Musik der, schon auch von einer bestimmten Gruppe von jungen Leuten.
Ja, und ich glaube auch, dass klassische Musik keine Musik ist, die, also ich glaube nicht, dass es wichtig ist, dass man sagt, ja, man hört klassische Musik, um in ein Konzert gehen zu können. Ich glaube, ganz im Gegenteil, klassische Musik ist ein Ruhepol in gewisser Weise, ist einfach vielleicht was parallel existieren kann zu der Musik, die vielleicht heutzutage gerne auch als im Alltag gehört wird. Und ich habe wirklich die Erfahrung gemacht, dass viele, viele Leute, die mit Klassik wenig zu tun haben, sogar mit neuer Musik im richtigen Rahmen plötzlich was anfangen konnten und ganz beseelt aus dem Konzert kam.
Weil du es gerade sagst, muss ich doch vielleicht auch aus eigener Erfahrung sagen, ich selber habe ja auch mal Geige hier im naheliegenden Kepler-Orchester gespielt. Schöne Grüße ans Kepler-Gymnasium. Da war es natürlich auch so. Da hat man natürlich dann auch Arbeitswochen gehabt, Klassikmusik. Was haben wir gespielt? Tschaikowski und Brahms und Eroica von die tollsten Werke beim Herrn Klaus Müller-Nübling. Ich sage einfach mal den Namen. Damals in Ulm legendärer Schulmusiker und später dann auch Schulleiter hier im Schubert-Gymnasium. Also auf jeden Fall eine tolle Sache. Hat uns alles riesig Spaß gemacht. Natürlich auch im Kontext mit einer großen Gruppe untereinander und miteinander. Ja. Klar, aber trotzdem hat jeder auch gerne irgendwann seine Popmusik gehört. Das heißt, da haben seine Leute auch dann ihren Walkman rausgezogen und dann aufgesetzt und wieder, was weiß ich, an Parsons Project gehört oder Supertramp oder was sonst. Also das geht schon miteinander, ist auch meine Erfahrung. Und selber machen ist halt nochmal was ganz anderes als nur passiv hören.
Genau. Absolut. Und es, wie gesagt, und dadurch, dass wir wissen, dass es miteinander funktioniert, glaube ich, ist es eigentlich eher ein Vermittlungsding. Und deswegen glaube ich, ist es ganz wichtig, in der klassischen Musik an Vermittlung zu denken, an Nachhaltigkeit zu denken. Wie erschließt man nachhaltig auch eben neue Zuhörerschaft? Und das ist das, was wir eigentlich versuchen.
Und ihr hattet letztes Jahr mit dem Ponte Festival in der Richtung also großen Erfolg. Und
absolut.
Ja. Deswegen habt ihr euch dann entschlossen, auch trotz der schwierigeren Rahmenbedingungen, es in diesem Jahr wieder laufen zu lassen.
Ja, einmal natürlich wegen den Zuhörern, aber natürlich auch wegen den Musikern, weil wir freuen uns natürlich wahnsinnig, wenn wir Musikern jetzt ein Konzert anbieten können. Nicht, dass wir da jetzt irgendwie die großen Gönner sein wollen, aber trotzdem ist es schön, wenn wir sehen, dass viele jetzt nach langer Pause wieder ihr Instrument im Konzert auspacken können und zeigen können, was sie vielleicht in der Corona-Zeit auch alles vorbereitet haben.
Das heißt, die Leute sitzen alle schon auf gepackten Koffern sozusagen, um schnell wieder Musik machen zu dürfen, weil sie ein halbes Jahr lang oder langer Zeit die Chance gar nicht hatten und jetzt endlich dank eurem Musikfestival dann auch die Chance haben, wieder Musik machen zu dürfen. Also schon ein bisschen so, oder?
Ja, also es gibt auch viele andere Festivals und viele andere Veranstalter, die jetzt wieder was machen. Ich will jetzt nicht da sagen, dass wir da irgendwie die Ersten jetzt sind. Das ist nicht so. Aber natürlich ist es jetzt schon die erste Welle wieder an Kultur, die möglich ist und wir freuen uns einfach, ein Teil davon zu sein. Vielleicht ist es besser sozusagen.
Ja, für alle die, die während der ersten Musikpause jetzt vielleicht ein bisschen online gucken wollen, es gibt doch bestimmt irgendwo auch einen Flyer online oder eine Website, wo man ein bisschen gucken kann. Vielleicht sagt einfach mal kurz die URL, wo diejenigen, die inzwischen einfach mal online gucken wollen, auch noch irgendwo eine Info nachblättern können.
Genau, unter www.ponte-ulm.com kann man Infos zum Programm, zum gesamten Festival und zu den einzelnen Künstlern finden.
Schön. Wir sprechen gleich weiter, was dort alles gespielt wird, wo das stattfindet, wer alles kommt und einfach ein bisschen Näheres noch zu dem Programm. Erstmal spielen wir Musik, die Traveling Wilburys, weiß nicht, kennt ihr die? Legendäre Supergruppe aus mit verschiedenen Tom Petty dabei, Jeff Lynne von ELO und Roy Orbison und so weiter, aus dem, von 1990. Und der Titel heißt, Moment, wie heißt er denn gleich? Ich glaube Inside Out.
Ihr hört die Plattform auf Radio Free FM.
Heute sprechen wir über das Ponte Festival. Mein Name ist Bela Samet.
Mein Name ist David Aschoff.
Großartig, man merkt, dass ihr radioaffin und erfahren seid. Ja, wunderbar. Wir sprechen also, wie ihr selber gesagt habt, schon über Ponte Festival. Und für alle, die das vielleicht inzwischen noch nicht nachgeschaut haben, dieses findet statt vom 21. gemäß Prospekt bis 27. September hier in Ulm. Und dann wollen wir noch einfach mal schauen. Also Thema ist, wir bringen Klassik in unkonventionellen Konzertformen an außergewöhnliche Orte, lese ich. Jawohl, schön. Also dann gucken wir mal, wo findet also dann, wann, was startet, wollen wir einfach mal so etappenweise durchgehen, was, wo, welche ungewöhnlichen Orte stattfindet.
Ja, also heute beginnen die Konzerte, wobei man sagen muss, dass wir eine kleine Reihe innerhalb des Festivals haben. Da spielt jeden Morgen um 10 im Café Gustav einer unserer oder mehrere unserer Streicher ein kleines Stück von Bach. Das ist die Reihe Bach and Breakfast.
Und im Café Gustav.
Genau, im Café Gustav.
Und für alle, die nicht wissen, wo das ist, wo ist das?
Herrenkellergasse 6.
Ah, okay, gut.
Genau. Und heute Abend geht's los mit unserem Konzert in der Griesbad-Galerie. Das ist eine mittelalterliche Räumlichkeit, eine kleine Galerie hier am Seelengraben. Und dort werden eben passend zum Raum Stück Fantasien und eine Chaconne von Henry Purcell gespielt.
Chaconne.
Ein Chaconne.
Ein Chaconne. Was genau ist ein Chaconne?
Also eine Chaconne ist eine Form eines Stückes.
Ja.
Recht frei, soweit ich weiß. Müsst ihr auch nochmal gucken. Und die ist eben in G-Moll geschrieben. Es ist ein wunderbares Stück. Und man hört auch, dass es keine Musik ist, die irgendwie erst vor 100 oder 200 Jahren geschrieben wurde, sondern das ist tatsächlich früher Barock. Und das passt sehr gut in die Räumlichkeiten und ich freue mich sehr darauf. Das ist eine Version für Streichquartett wird dort gespielt, bearbeitet oder arrangiert von Benjamin Britten.
Das heißt, das ist schon dann ein bisschen ein moderneres, klassisches, oder?
Ja. Nee, das ist eigentlich eher alt. Also es ist tatsächlich ganz, ganz früher Barock. Ja. Ich müsste auch noch mal gucken, wann genau. Ich schätze 1620, aber müsste noch mal sehen. Und genau, und Henry Purcell hat es geschrieben. Das sind sehr interessante Stücke, die manchmal ungewohnte Reibungen für barocke Musik haben.
Okay, das heißt, es ist ein älterer Komponist. Ich hatte ihn gerade so neuzeitliches eingeordnet. Okay, war mir kein Begriff, aber gut. Also auf jeden Fall, da spielen dann geht das los. Um wann, wie viel Uhr?
Um 19 Uhr.
Ja, bevor wir wahrscheinlich die einzelnen Programmpunkte durchgehen, ist das immer 19 Uhr, dass sie startet oder gibt es auch Konzerte, die zu einer anderen, früheren oder späteren Zeit starten?
Letztes Jahr hatten wir fast immer die gleichen Uhrzeiten. Diesmal ist es tatsächlich nicht so. Jedes Konzert beginnt oder fast jedes Konzert beginnt um eine andere Uhrzeit.
Ah ja, gut, dann müssen wir das Konzert einfach dazu erwähnen. Und das gesagt, ein kleines Streichensemble, das heißt, dann schätze ich mal 4, 5 Geiger oder wie schaut es aus?
Genau, also 4 Streicher. Also,
4 Streicher.
Genau, ein Streichquartett.
Bratschist, Geiger,
Cellist, oder? 2 Violinen, Bratsche und Cello.
Ah ja, okay. Aha. Und die Instrumentalisten, soll man die auch sagen, sind das irgendwie bekannte Ulmer oder Kollegen irgendwie aus dem Studium? Oder
es sind sozusagen Kollegen, wir kennen sie teilweise, also teilweise teilweise sind es Kontakte vom Jannis, teilweise auch von mir, beziehungsweise oft haben jetzt auch uns Künstler vom letzten Festival Leute empfohlen und so hat sich das ergeben. Und das sind im Endeffekt alles Musiker, die aus ganz Deutschland kommen.
Oh ja, doch.
Aus verschiedenen Städten.
Wobei, da muss ich ja doch fragen, ich meine, das dann so vorzubereiten, da ist ja schon einiger zeitlicher Vorlauf dann auch vonnöten. Ich meine, so ein Festival mit, ich weiß nicht, wie viele einzelnen Leute anreisen, aber es werden schon 50 Leute sein, oder? Schätze ich mal.
Nee, es sind 10 18. Musiker.
Okay. Mhm.
Ja, es ist nicht ganz so viele. Letztes Jahr hatten wir mehr, da hatten wir auch ein kleines Streichorchester dabei, haben dann allein um die 25 Leute im Orchester gespielt, außerhalb von den Leuten, die zum Festival eingeladen waren. Dann hatten wir 16 Festivalmusiker. Das war schon noch mal ein bisschen größer. Dieses Jahr wegen Corona leider etwas kleiner, aber dafür fein.
Gut, aber die müssen ja trotzdem alle auch eingeladen und die müssen Unterkünfte gesucht werden und die müssen natürlich in irgendeiner Weise einfach auch begleitet werden, dass sie nach Ulm finden und alles. Ich meine, da ist schon einiges an Vorlaufzeit.
Ja, es ist viel Vorlauf. Also wir fangen immer direkt nach dem Festival an, das nächste zu planen. Also ein Jahr planen wir. Mhm. Das fängt natürlich erstmal mit Sachen an wie Programm, wo wir uns sehr viel Zeit lassen, das richtige Programm zu finden, die richtige Dramaturgie innerhalb der Konzerte und natürlich auch die richtigen Orte zu finden, weil das ist für uns sehr wichtig, dass es ein Gesamtkunstwerk ergibt. Mhm. Und so dauert es schon etwas, bis sich dann das Festival tatsächlich so aufbaut, dass dann Ende September durchführbar ist.
Ja, also viel, viel Vorlauf und viel Mühe, die auf jeden Fall da reinsteckt. Das muss man einfach nochmal betonen. Ja, dann wollen wir das zweite Konzert ansprechen, was dann wo stattfindet?
Genau, das zweite Konzert am Freitag findet im Kabarett Eden statt. Mhm. Das ist ja eigentlich ein Club bisher war. Jetzt ist es eine Billardbar. Und
das ist dort in der Frauenstraße, oder?
Genau. Ja. Mhm. Und dort ist ein etwas, neueres Programm zu hören, zeitgenössische Musik. Und vor allem hervorzuheben ist eine Auftragskomposition von Konstantin Heuer, einem Komponist, der jetzt auch die ganze Woche hier bei uns zu Gast ist und die Proben begleitet. Es ist ein Werk für Violine, Cello und Soundelementen, die mit einer Anlage zugespielt werden.
Oh ja, das heißt, das ist einfach was Moderneres dann schon, wenn Elemente eingespielt werden, ist ja nicht das Ganze.
Das wäre sozusagen eine Brücke, die geschaffen wurde zwischen moderner Musik oder wie man das auch immer nennen möchte und klassischer Musik.
Wobei das ja eigentlich heute, ich weiß gar nicht, wie das bei Aufnahmen heute ist, aber zumindest auch eine technische Möglichkeit wäre, dass man zum Beispiel dann, wenn Instrumentalisten nicht präsent sein können, also reduziert wegen Corona, dass man dann überlegt, ob man nicht irgendwie einen O-Ton dazu einspielt, also sprich, wenn jetzt der Bläser oder irgendjemand verhindert ist oder ein Bläser hat ein Bratschist oder ein Geiger irgendwie dann halt nicht kann oder was, dass man sagt, zeichne auf, wir spielen den als Datei dazu ein, sowas heute. Naja,
also vielleicht wäre das in gewisser Weise möglich, aber ich glaube, das wäre eine Qual für die Leute, die dann live spielen, weil es ist sehr, sehr schwierig, ohne zu kommunizieren, irgendwie Musik zu machen, deswegen denke ich, dass es das Niveau dann recht begrenzt wäre, aber es ist so, dass tatsächlich gerade die neue Musik auch immer mehr auf multimediale Komponenten nicht ausweicht, aber es erweitert und beispielsweise Videokunst, Performance und Soundelemente, Soundzuspielungen immer eine größere und wichtigere Rolle bekommen. Wir interessieren uns sehr dafür, weil es auch eine Möglichkeit ist, die neue Musik vielleicht in Zukunft wieder attraktiver zu machen. Und deswegen freue ich mich, dass der Komponist das eigens für das Festival jetzt 2020 dieses Stück geschrieben hat.
Also technisch ergibt sich auf jeden Fall mit den Möglichkeiten, die es heute mit Computer oder mit moderner einfach Audiotechnik irgendwo auch gibt, dass man durchaus auch solche Elemente dann eben miteinander verbindet. Audio, Video und dann eben noch eine klassische Live-Musik. Also sicherlich bessere Möglichkeiten als noch vor 30 Jahren oder 40 Jahren.
Absolut. Mhm. Ich meine, das fing wahrscheinlich mit Stockhausen an, also einem der ganz bedeutenden Komponisten des 20. Jahrhunderts, der ja die Moderne auch maßgeblich geprägt hat, der sehr viel auch eben rumexperimentiert hat mit elektronischen Klängen und das entwickelt sich heute weiter und es ist ein sehr interessantes Feld.
Oh ja. Aha. Ich meine, heute gibt es ja auch die Möglichkeit, zum Beispiel dann Stimmen oder irgendwas zu verfremden oder Klänge sowieso synthetisch dazu zu spielen, synthetischen Gesang und so weiter. Da gibt es ja unendliche Möglichkeiten.
Es gibt unendliche Möglichkeiten. Ich habe auch einen Freund, der ist Filmkomponist, und es ist teilweise unglaublich, was heutzutage möglich ist mit einem einfachen, was heißt einfachen, aber einem Kompositionsprogramm an Stimmen und an Orchesterklängen nachzuempfinden, nachzustellen. Das ist wirklich eine große Entwicklung, aber dennoch kann das bis heute nicht und Gott sei Dank nicht die Live-Musik und die echten Musiker ersetzen.
Sonst wären die ganzen Musiker irgendwo arbeitslos. Mal abgesehen hat es natürlich auch immer seine eigene Klangfarbe, je Instrument, je Raum. Und sowieso die Hallsituation ist ja auch unterschiedlich, ob du jetzt in der Kirche, ob du jetzt in einem Radiostudio sitzt, ist ja auch immer ganz unterschiedlich. Und dann kommt ja eine ganz andere Klangcharakteristik raus. Das heißt, wo die Musiker auftreten, wie auch immer, das Umfeld spielt ja auch ganz maßgeblich eine Rolle.
Absolut. Und es ist, glaube ich, auch unheimlich wichtig, dass die menschliche Intuition zu einer gut durchdachten Interpretation dazukommt. Wenn nur so, wird es authentisch. Und das ist, was wir hören wollen. Und die Frage des Sinns in der Musik oder der Sinn Musik an sich, denke ich, geht nicht mehr ganz auf, wenn der Mensch nicht mehr hinter der Musik steht. Weil es ist ja wirklich einer der menschlichsten Erfindungen, die es wahrscheinlich so gibt.
Ja, also wir reden jedenfalls über ein moderneres Stück, und das hat so gesagt in Eden, hast du Eden heißt es?
Genau.
Eden
am Freitag. Etwas
genau.
Später, um 20.30 Uhr, weil das ist ja auch sozusagen ehemaliger Club, heute Bar, und es ist so ein bisschen, ja, es wird abgefahren, ein bisschen abgespaced, und ich denke, das ist die bessere Uhrzeit.
Schön. Und da, soll man da auch noch sagen, Beispiel da, wer ist da alles daran beteiligt? Also welche?
Das sind beinahe alle Künstler von uns beteiligt.
Ja.
Da müsste ich jetzt alle aufzählen.
Das heißt, es sind immer wieder zu verschiedenen Tagen auch gleiche. Das ist nicht so, dass immer unterschiedliche
genau.
sind.
Genau. Ja. Und das macht eben eigentlich auch unser Festival aus, dass eben immer unterschiedliche Besetzungen zusammenspielen. Dass sich Leute in verschiedenen musikalischen Besetzungen begegnen und zusammen eben eigentlich fast alle Konzerte bestreiten. Natürlich wird einer mal an einem Konzert nicht dabei sein, weil es einfach besetzungstechnisch gar nicht möglich ist. Aber im Endeffekt ist es die Grundidee, dass sich das durchmischt.
Mhm. Jetzt sehe ich ja so eine Beschreibung, Push-Pulling, hier dabei, what on earth is that? Was ist das?
Das ist jetzt irgendwie beschreiben? Das ist ein Stück von Danny He beispielsweise.
Ach, das ist ein Stück.
Das
Aha.
ist ein Stück, das ist ein
okay.
Titel.
Jetzt okay.
Genau.
Ja. Okay, also hört sich auf jeden Fall mega spannend an, was da so alles geboten wird. Also wir sagen es mal, das war der Freitag, und dann geht es weiter am Samstag.
Genau, am Samstag geht es dann weiter. Das ist dann unser Konzert mit der größten Besetzung oder beziehungsweise die größte Besetzung, die dann in dem Moment zusammenspielt, auch mit dem Schostakowitsch-Oktett. Im Schuhhaushall findet dieses Konzert statt, wieder um 19 Uhr. Ja, das wird auch von der Länge her eines der größeren Konzerte sein. Und dort werden eben von Strauss, Schostakowitsch, Arensky Stücke zu hören sein.
Und nicht zu vergessen noch das Klavierquintett.
Genau, das Klavierquintett. Genau, und da muss ich noch dazu sagen, jetzt hätte ich es fast vergessen, spielt der Janis Pfeiffer, also der Organisator, wir machen das ja zu zweit, das Festival, der spielt dort eben selber dann auch noch das Klavierquintett von Schnittke.
Ja. Ja, spielst du dann selber auch mal? Kann man dich auch spielen? Ja,
letztes Jahr habe ich selber gespielt, aber da wir so viel zu organisieren hatten, hat es dieses Jahr leider nicht gereicht,
ja.
Aber nächstes Jahr auf jeden Fall wieder.
Aha, ja. Schön, also das auf jeden Fall war dann ein Samstag, das heißt, das sind dann schon die Veranstaltungen, die wir eigentlich jetzt gerade genannt haben.
Das sind so Sonntag schon, findet
oder?
Noch. Das
Sonntag, ja, dann machen wir doch den Sonntag auch gleich. Der Sonntag ist dann wo?
Der war's? Sonntag ist in der Reithalle, das ist eine Skaterhalle in Ulm beim Roxy. Mhm. Es ist ein, ja, wie schon der Name sagt, eine ehemalige Reithalle für Soldaten, soweit ich weiß. Und es ist eben ein sehr, sehr schöner, offener Raum. Und dort spielen wir das große und vielleicht eines der monumentalsten Stücke der Kammermusik, das Schubert-Quintett, als einziges Stück im Programm, als großer Abschluss des Festivals, ein 50-minütiges Stück ohne Pause.
Mhm.
Und das bildet dann sozusagen, ja, das letzte Konzert.
Mhm. Habt ihr dann, sind die Leute schon alle da? Habt ihr dann schon auch jetzt Probe? Ich meine, ich nehme an, die werden nicht direkt zum Konzert anreisen,
genau,
oder die werden wahrscheinlich schon da sein, oder?
Die Künstler sind am Montag bereits oder teilweise auch schon früher angereist. Zwei von denen haben auch schon in der Kulturnacht gespielt. Und die Proben, weil es ist natürlich auch nicht so, dass man das dann einfach ohne Proben spielt, sondern die müssen das sehr wohl auch proben. Und genau, das hat jetzt am Montag angefangen. Parallel lief dann immer Bach and Breakfast morgens um 10 im Gustav, was auch weiter bis Samstag noch laufen wird. Und die Künstler sind zum großen Teil alle in einer Künstler-WG untergebracht. Hier in der Stadt, da wohnen die zusammen und leben und musizieren zusammen. Und genau.
Aber ihr kennt euch alle so untereinander?
Nicht alle kennen sich, aber einige kennen sich. Und das ist halt das Schöne, dass sich auch viele immer neu wieder kennenlernen und dann neue Freundschaften entstehen. Mhm. Genau.
Da sind auch teilweise Musiker vom letzten Mal dabei und wiederum neue, die jetzt für dieses...
Genau.
Für dieses Festival extra angereist sind. Insofern vermischt sich das auch dann.
Genau.
Sind das jetzt alles dann auch Profimusiker oder sind das auch Amateurmusiker? Also so Leute, die das nebenbei machen und Freude an Musik haben? Oder sind das alles Profimusiker, die in irgendwelchen Orchestern hier in der Bundesrepublik verstreut spielen? Oder wie ist das?
Genau, das sind alles absolute Profimusiker, die teils noch studieren, andere spielen bereits im Orchester. Und das sind alles also hauptberufliche Musiker, hauptberufliche Künstler.
Ich denke, wir können nach der nächsten Pause einfach mal kurz zu den Einzelnen was sagen, die ein bisschen würdigen, oder? Gehen wir sie dann einfach mal durch.
Klar.
Wir spielen einfach mal Musik und wie du gerade gesagt hast, modern und mit Visual und allem. Ich habe hier was dabei. Yellow aus der Schweiz. Das passt vielleicht ein bisschen. Das ist ja auch etwas Modernes, wo man auch mit Video und allem drum und dran und Sound und Tonkünstler sind sowieso Boris Blank und Dieter Meier. Wir hören Yellow. Und der Titel heißt Other Sparks aus einer aktuellen CD von Point, heißt sie, glaube ich, von Yellow.
25 Jahre Radio Free FM. Länger on air als Berbling Air.
Mit der Plattform. Heute Nachmittag, wir sprechen über das Ponte Festival, wir sprechen über Kammermusik, wir sprechen über klassische Musik. Meine Studiogäste sind David Aschoff und Bela Samit vom Ponte Festival. Ja, und wir haben jetzt über die einzelnen Veranstaltungen gesprochen. Wir haben die Orte, wir haben die Musik angesprochen. Wir haben gesagt, es sind 10 Musikanten auch dabei. Wir versuchen mal einfach in Kürze ein bisschen auch zu den Musikanten was zu sagen. Damit wir einfach wissen oder damit man auch ein bisschen weiß, wer da alles auftritt. Und vielleicht kennt man ja den einen oder anderen auch noch aus dem Vorjahr sogar. David, wer kommt denn alles?
Ja, also bei uns sind dieses Jahr insgesamt 11 Musiker eingeladen. Darunter ist ein Komponist, der Konstantin Heuer, der in Stuttgart und Paris Komposition studiert hat und eben für uns jetzt dieses Jahr eine Auftragskomposition geschrieben hat. Dann haben wir Violinen natürlich eingeladen, Celli und Bratschen. Dazu gehört Bonho Alexander Kim, ein Geiger, der in Südkorea geboren ist. Andreas Schmalhofer, ein Cellist. Emma John, auch an der Geige. Florian Schmidt-Barter, Cellist. Lotus de Vries aus den Niederlanden an der Bratsche. Mathis Merkle, ein gebürtiger Ulmer, kommt auch aus Ulm, ist auch Cellist bei uns. Mhm. Misha Ballan, Dorfmann, ist Bratschist. Roberta Werner ist auch an der Geige zu hören. Stanislas Kim am Cello und zuletzt Xenia Goigelin an der Violine. Das sind allesamt Musiker, die in Deutschland studieren und teilweise aus verschiedenen Ländern kommen. Xenia kommt, soweit ich weiß, aus Russland beispielsweise. Und so ist es ganz gemischt.
Aber so überwiegend sind es jüngere Menschen. Also das
sind alles junge Musiker, die entweder noch im Studium sind oder im Orchesterpraktikum, wie beispielsweise Roberta Werner an der Staatsoper München im Orchester. Sind ganz, ganz unterschiedlich. Studenten, manche sind eben nicht mehr am Studieren, aber alle jung.
Sehr schön. Ja, habt ihr dann nebenbei auch noch irgendwie Austausch, ein Programm, irgendwie sonst, dass ihr irgendwo denen dann irgendwie was unternimmt, Ulm zeigt oder so?
Genau, natürlich. Ja. Also wir versuchen immer neben den Proben uns zu treffen und irgendwas zu machen. Entweder wir grillen abends oder heute wollen wir auch was zusammen unternehmen. Das ist eigentlich eine relativ freundschaftliche Runde immer.
Mhm. Kennt man sich so als Musiker dann schon ein bisschen so über die einzelnen Orchester und die einzelnen, also so auch bundesweit schon, oder?
Genau, es gibt jetzt ja viele, viele kleinere Festivals beispielsweise, auf denen man sich kennenlernt oder eben Orchester. Viele waren früher gemeinsam zum Beispiel in Jugendorchestern, in größeren, zum Beispiel auch in Malerorchester oder so. Mhm. Also da gibt's viele ja, Verbindungen und im Endeffekt in dieser Musikerwelt kennt irgendwie jeder jeden so ein bisschen über ein paar Ecken. Das ist alles
auch mein Gefühl, weil ich gerade auch sage.
Ja. Ja, das ist tatsächlich so. Mhm. Ja, so kennen sich eigentlich alle irgendwie, entweder der eine war schon mal bei einem Lehrer, bei dem der eine gerade studiert. Also es ist immer irgendwie, gibt es eine Verbindung, die man findet. Und das ist eigentlich immer ganz witzig, deswegen wird da schnell, ja, wird da immer schnell gut zusammengefunden.
Wie war es im Vergleich jetzt zum letzten Jahr? Waren mehr Veranstaltungsorte, mehr Konzerte, weniger Konzerte? Ich habe verstanden, es waren ein paar mehr Leute. Da gucken wir einfach mal so ein bisschen aufs letzte Jahr zurück.
Genau, im letzten Jahr hatten wir mehr Konzerte. Es war auch, wir hatten als einen der Höhepunkte, hatten wir ein kleines Streichorchester eingeladen. Da spielten dann Wonho, der jetzt auch, und Dorothea Stepp waren Solisten. Wonho ist auch dieses Jahr wieder dabei. Genau, und das letzte Jahr war natürlich ein bisschen größer aufgebaut, mehr Konzerte, mehr Leute, aber das konnte dieses Jahr einfach nicht so stattfinden, weil durch Corona einfach zu viele Unsicherheiten im Raum standen.
Ja, ja. Insofern natürlich einfach eine Einschränkung. Ich finde es toll, dass ihr das überhaupt so auf die Beine stellen konntet, trotz Corona und den ganzen wahrscheinlich behördlichen Schwierigkeiten, die da sind. Ja. Ich meine, denn mit den Räumlichkeiten wahrscheinlich müsstest du da für jedes einzelne jeden einzelnen Veranstaltung dann auch so ein Hygienekonzept
machen. Genau, man braucht immer ein Konzept
aufstellen,
ein passendes, natürlich auch auf den Raum passen muss. Es geht natürlich nicht, dass man ein Konzept für alles hat. Es gibt halt nicht, es gibt nun mal nicht in jedem Gebäude ein und Ausgang, sondern oft ist es halt eine Tür. Und solche Kleinigkeiten muss man natürlich da beachten.
Müssen die Leute, das ist vielleicht auch noch ein wichtiger Hinweis, wahrscheinlich dann mit Atem- oder mit Schutzmaske dann, also mit Mund-Nasenschutz dann ins Konzert sitzen, oder?
Genau, also es ist so, man muss an der Kasse, also wenn man den Raum oder den Konzertort betritt, muss man die Maske aufsetzen und dann am Stuhl darf man sie abziehen. Das ist so die Regelung. Und ich hoffe und appelliere natürlich an alle, dass sie das auch so machen, weil wir natürlich da verpflichtet sind, diese Regelung einzuhalten.
Wie ist das jetzt mit den Instrumentalisten selber? Müssen die dann auch Atemschutz tragen, oder?
Nein, müssen sie nicht.
Weil ich stelle mir es schwierig vor, gerade mit Brille oder so, beschlägt ja auch ganz leicht, wenn du da irgendwo verrutscht oder so. Das ist ja auch nicht ganz so.
Es ist auch schwierig, wenn die Mimik und so weiter einfach so eingeschränkt ist durch die Maske. Ich glaube, musizieren ist da recht schwierig.
Man muss sich ja auch miteinander angucken oder Kontakt aufnehmen.
Genau, kommunizieren können und das funktioniert auch über die Körpersprache und das ist eine Maske, glaube ich, nicht gerade so hilfreich.
Trotzdem ist ja gut, dass es in dem Fall Streicher sind und keine Bläser, wie wir vorher schon mal gesagt haben, wo dann eben dieser Vorteil besteht. Dann, weil letztendlich kann ja momentan Gesang oder eben Blasinstrumente wahrscheinlich überhaupt nicht auftreten. Das soll gar nicht gehen.
Das ist wohl sehr schwierig. Wir haben da jetzt noch nie was in die Richtung gemacht, aber wir bekommen schon von Kollegen mit, dass es nicht ganz so einfach zu handeln ist.
Ja.
Und was ich auch noch sagen kann, ist zu unserem Corona-Konzept auch der Grund, wieso wir beispielsweise kurzweilige Programme haben. Machen wir auch generell gern, haben wir dieses Jahr aber auch wieder. Beispielsweise in der Giesbad-Galerie heute geht das Programm nicht mehr wie 25 Minuten, also es recht kurz, war auch, dass wir natürlich im Fall, dass eben Konzerte wieder verboten werden, trotzdem musizieren können und das Ganze Livestream. Und da ist natürlich, so sind so lange Konzertformate nicht so passend. Deswegen haben wir das von vornherein so ausgerichtet, das ganze Festival, dass es auch jederzeit in Corona-Modus gehen kann.
Schön. Du hast eine Pause gesagt, du machst nebenbei auch noch andere Musikprojekte, du hast auch das eine oder andere gestemmt. Wollen wir davon kurz vielleicht ein bisschen berichten? Also du bist ein Multi, wie soll man sagen, verschiedene Themen, Multi-Musiker oder?
Ja, also wir versuchen einiges zu machen und Musik nach Ulm zu bringen, und das haben wir jetzt zuletzt mit der Reihe This Sounds Good and Looks Good. Das war eine Kooperation mit der Griesbad Galerie Ulm. Es war ein sehr, sehr schönes Projekt, das eben einen Schwerpunkt auf neue Musik gelegt hat oder gesetzt hat. Und das erste große Konzert war da im Roxy. Am 29. August war das. Und da wurde Mad Max gespielt. Das ist ein Stück für einen Schlagzeuger, Performance und Lichtkunst. Das ist ganz abgefahren. Dann hatten wir beispielsweise in der zweiten Hälfte eine Pariser Pianistin da, die auch ein Stück von diesem Komponisten Jodlowski gespielt hat, von dem auch Mad Max war. Und dazu hat der Videokünstler Max Hattler, auch ein alter Ulmer, der Sohn vom Helmut Hattler, den kennen vielleicht die einen oder anderen, der hat eine Professur in Hongkong inne und für Videokunst und hat da für uns für dieses Stück eben ein Video zusammengestellt oder entworfen. Und das war zu sehen, das war ein ganz, ganz ungewöhnliches Projekt, auch für mich, weil es natürlich den klassischen Rahmen in Gänze gesprengt hat. Das zweite Projekt war dann am 2. September auf dem Bootshaus an der Donau. auch ein ganz besonderer Ort, das steht ja gerade leer. Und da dachten wir dann, in Corona-Zeit muss man es eigentlich nutzen. Und wir sind drauf und haben das Decoder-Ensemble eingeladen, relativ bekannt in der Szene, auch vor allem eben als neue Musik-Ensemble. Die kamen größtenteils aus Hamburg angereist und haben dort gespielt. Da haben wir dann mit dem Andreas Usenbenz, auch einem Ulmer Sounddesigner, den die ein oder anderen kennen, genau, auch da haben wir zusammengearbeitet. Genau, das war auch wirklich ein ganz tolles Projekt und jetzt freuen wir uns aber umso mehr auch wieder langsam in Richtung konventionellerer, klassischer Musik zu gehen. Konventionell klingt blöd, aber in die ältere Schiene, weil das ist natürlich auch irgendwie auch das, wo die Leidenschaft begonnen hat bei uns allen und wo für unser Herz, ja, das ist so. Und deswegen freuen wir uns jetzt auch im Festival wieder in die Richtung zu gehen.
Lena, als Geiger, wo bist du denn noch am Spielen oder am Musizieren?
Ich bin leider tatsächlich nicht mehr wirklich aktiv in der klassischen, also zumindest als spielender Musiker. Allerdings bin ich wie David auch sehr interessiert an klassischer Musik und höre sehr gerne klassische Musik. Und das ist auch ein Mitgrund, warum ich jetzt hier bei dem Projekt mithelfe und mitunterstütze, weil mich die Musik auch sehr begeistert und ich mit der Musik sehr viel anfangen kann, die jetzt auch hier gespielt wird. Ja, und in Berlin, wo ich ja jetzt lebe mittlerweile, versuche ich auch regelmäßig ins Konzert zu gehen.
Ja, aber die Geige hast du zur Seite gelegt.
Die Geige habe ich mehr oder weniger zur Seite gelegt, obwohl ich immer wieder jetzt auch gerade durch die ganzen Künstler, die ich jetzt auch treffen durfte, dazu geneigt bin, auch mal wieder die Geige in die Hand zu nehmen. Genau. Aha. Wer weiß, in Zukunft werde ich vielleicht mal wieder Geige spielen und bei dem einen oder anderen Projekt vielleicht ja sogar mal noch mitwirken.
Warst du sehr gut sehen. Oder konntest du da schon mithalten? Oder ich meine, also hast du so nebenbei mal zu Schulorchester oder warst du schon richtig gut? Oder
mein Geigenniveau kann man jetzt natürlich nicht mit den Berufsmusikern und Musikerinnen des Ponte-Festivals vergleichen. Das ist natürlich eine ganz andere Liga. Wenn man das jetzt irgendwie auf die sportliche Ebene beziehen würde, dann wäre ich vielleicht in der Kreisliga im Vergleich zu denen, die in der Bundesliga spielen. Ja, ja. Das kann man nicht vergleichen. Mhm. Aber ja, mir macht, wie gesagt, Musik, also hat mir lange sehr viel Spaß gemacht und macht mir auch nach wie vor Spaß. Mhm. Und wenn es vielleicht mal wieder eine Gelegenheit gibt, wo ich auch mitwirken darf mit meinem bescheidenen Niveau, dann werde ich das gerne tun.
Mhm. Wie geht's dann bei dir weiter mit Projekten? Ist wieder irgendwo, da glaube ich wahrscheinlich das nächste Jahr, würdet ihr weiter planen, wieder ein Ponte-Festival? Oder gibt es sonst irgendwo auch schon in naher Zukunft irgendwas, wo man wissen kann, aha, jawohl, David Aschoff, ein neues Projekt, hier gibt es wieder irgendwas, macht ihr, was weiß ich, irgendwie großes Neujahrskonzert oder irgendwie, hast du schon wieder Pläne? Irgendwie
also ich kann sagen, Pläne gibt es auf jeden Fall. Die sind jetzt zwar noch nicht so ausgereift, dass ich die jetzt hier so, aber auf jeden Fall, man kann gespannt sein, was kommt und das Festival natürlich wird auch wieder stattfinden nächstes Jahr und ich muss mich auch nochmal ganz an der Stelle ganz herzlich beim Bela Summit bedanken und bei der Julia Umbach, die uns jetzt in der Festivalwoche unglaublich helfen und mit allem unterstützen. Das ist wirklich eine Riesenentlastung und da wollen wir uns natürlich Janis Pfeiffer und ich auch herzlich bedanken. Das ist nämlich gar nicht so einfach, so ein Festival dann in der Umsetzung in so einer Woche so zu realisieren, weil es einfach, man kann halt nur an einem Ort sein und wenn man viele Musiker hat und die Proben stattfinden und da das ein oder andere noch vorbereitet werden muss, dann ist es oft schwierig zu koordinieren, deswegen sind wir wahnsinnig dankbar, dass die diese Woche uns da wirklich mit helfender Hand zur Seite stehen.
Gibt es eigentlich ähnliche Festivals auch in anderen Städten, also zum Beispiel Berlin, oder ist das jetzt wirklich, das ist in der Form so mit kleinen Kammerkonzerten, auch mal mit was Besonderem oder in dem Fall ein Mix von Klassik mit audiovisuellen oder mit irgendwie sonstigen, vielleicht nicht ganz so bekannten Komponisten irgendwie was geboten ist in der Form. Gibt es was in anderen Städten oder ist das wirklich was Ulm-spezifisches, was wirklich dann nur in Ulm und nur letztendlich auch aus eurer Feder quasi oder euer gedankliches oder euer Projekt ist oder gibt es das in anderen Städten auch?
Also es gibt natürlich schon Sachen, die in die Richtung gehen. Das wäre gelogen, wenn man sagen würde, das ist nur eine Erfindung. es ist natürlich, wir machen das auf unsere Art und Weise. Ich denke, wir stehen da auch für uns. Mit unserer Art, denke ich, ist einfach unsere es ist sehr persönlich, das Ganze. Und es hat schon diesen persönlichen Charakter. Und natürlich gibt es Festivals in der Bundesrepublik, die in eine ähnliche Richtung gehen. Und das ist auch ganz wichtig, glaube ich. Und es wäre, glaube ich, schlimm, wenn wir die Einzigen wären, weil dann wären, glaube ich, die anderen, wären viele Künstler arbeitslos.
Jetzt überhaupt in Bezug auf Musik, sag mal, hat Ulm einen besonderen Namen? Ist Ulm jetzt in der Klassik oder überhaupt in der Musik in Deutschland ein großer, wichtiger Punkt, oder ist das dann ausschließlich nur eine Mega-Metropole wie Berlin, wo ich weiß, wo es ja auch verschiedenste große Orchester und Spitzenmusiker gibt, oder wie ist eigentlich dann im Niveau Ulm eigentlich zu sehen?
Ulm ist bisher keine Stadt, die sich irgendwie Namen durch Musik gemacht hat im Großen. Natürlich hatten wir Leute wie Karajan beispielsweise hier. Aber was man eben sagen muss, Ulm ist wie dafür gemacht, und es gibt Städte wie Donaueschingen beispielsweise, die sich über Jahrzehnte einen Ruf aufgebaut haben, der weit über die Bundesrepublik hinausgeht und der internationalen eines der ganz wichtigen neuen Musikfestivals beispielsweise. Und deswegen glaube ich, dass Ulm eigentlich der perfekte Ort ist, um hier vielleicht die klassische Musik auch mehr zu etablieren. Und ich würde es, glaube ich, an keinem anderen Ort lieber machen.
Ist denn auch das Theaterorchester so in Ulm quasi dann die Messlatte, was klassische Musik angeht? Wahrscheinlich schon. Oder gibt es da
bisher
sonstige Orchester, außer jetzt das, was du noch gegründet hast?
Nein, also ich meine, das Jugendorchester, das ich gegründet habe, ist natürlich schon ein Laienorchester. Wir haben ja beispielsweise die Sinfonietta in Ulm, die wirklich oft, also die mit einem erstaunlichen Niveau überzeugt haben oft. Mhm. Und das Theaterorchester ist natürlich ein absolutes Profiorchester, aber außerhalb des Theaters und dem Orchester gibt es natürlich in Ulm jetzt nicht so wahnsinnig viel. Mhm. Und ich denke, das kann man ändern, weil Ulm hat das Potenzial, ist ja auch nicht die allerkleinste Stadt. Und ich denke, da sollte es eigentlich mehr geben in Ulm. Und ich hoffe, dass auch neben uns noch andere was machen. Wir wollen da auch nicht alleine sein. Aber ich glaube, Ulm ist eigentlich der sehr guter Boden, um da was zu säen.
Und ihr seid mit dabei, quasi dieses Saal aufgehen zu lassen. Und da wird vielleicht noch irgendwas Größeres draus. Habt ihr sonst noch irgendwie Vision, Ziel oder so, irgendwie, was noch irgendwie werden könnte? Oder in 5 bis 10 Jahren oder jetzt noch nichts konkret? Ihr lasst einfach mal die Dinge auf euch zukommen und entwickelt stückchenweise weiter.
Naja, wir versuchen, gute Leute einzuladen. Wir versuchen, Leute einzuladen, mit denen wir auch eine gute Zeit haben. Wir versuchen, denen eine gute Zeit zu machen und natürlich alles daran zu setzen, dass das Programm mit Bedacht ausgewählt ist. Und ich glaube, wenn wir das so weitermachen, dann sind die Visionen gar nicht so wichtig, sondern dann zählt eigentlich die Qualität, und die wird sich, denke ich, irgendwann durchsetzen.
Mhm. Wichtig ist natürlich jetzt auch die Fragestellung, die ganzen Musiker, die jetzt da ein bisschen Probleme haben mit Beschäftigung, also für die ist jetzt zumindest das Festival auch mal eine Abwechslung gekommen.
Absolut, also es gibt viele, die jetzt nicht viele Konzerte haben. Natürlich, die, wie gesagt, wir sind nicht die Einzigen, die jetzt wieder Konzerte machen. Es gibt überall langsam, Gott sei Dank, fängt es wieder an. Aber schon so, dass viele, viele jetzt seit langem wieder so anfangen, Konzerte zu spielen. Und da ist die Freude natürlich schon groß.
Mhm. Schön. Ja, sonst noch irgendwas Wichtiges, was ihr noch kurz sagen wolltet? Oder haben wir
Schön wäre es vielleicht nochmal die Konzertorte und die Konzertdaten noch einmal zu nennen, denke ich, oder?
Ja, also jetzt wird fast zu knapp. Wir haben 5:59:19. Oh, ich glaube, wir schaffen es gar nicht mehr.
Ja, gut,
ich glaube, dann sagen wir doch nochmal kurz eure Website und dann sind wir raus.
Genau, auf unter www.ponte-ulm.com findet ihr alle Informationen zu den Konzerten.
Perfekt, damit sind wir durch. Ich sage euch vielen Dank, das war die Plattform dann für heute Nachmittag. Mein Name ist Michael Trost und ihr wart, sagt nochmal kurz euren Namen.
Bela Samet.
David Aschoff.
Und das Thema war das Ponte Festival. Wir sagen tschüss, macht's gut und bis bald.
Auf Wiedersehen.
Das war die FreeFM-Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf freefm.de/programm/Plattform.